Was bedeutet das eigentlich, wie wir mit Stimmen umgehen, wenn es auf einmal die perfekte Stimmenimitation geht? Wenn künstliche Intelligenz und neue Audiomöglichkeiten dafür sorgen, dass die Stimmen, die wir hören, uns sehr vertraut sind, aber vielleicht gar nicht die sind, für die wir sie halten. Aber welche Möglichkeiten gibt es da und wo stehen wir heute? Damit beschäftigen wir uns jetzt in drei Vorträgen, über die ich mich schon sehr freue. Und den Auftakt, den Überblick, den wird uns Nico Becherer geben. Er ist Senior Computer Scientist bei Adobe und hat dort verbringt viel Zeit damit, die Algorithmen und Codes von Audition, Premiere Pro und andere Produkte zu verfeinern. Also ist dort in dem Hause wirklich der Stimmenexperte und wir freuen uns da auf die Einführung von Nico Becherer.
Moin! Nico Becherer mein Name. Ich bin Senior Computer Scientist bei Adobe und da, wie eben schon gesagt, zuständig für Audio in Premiere Pro, aber auch für Audition und für Audio in unseren anderen Video-Audio-Applikationen, die wir so haben. Wie man an meinem Moin schon hört, komme ich aus Hamburg, was viele vielleicht gar nicht wissen. Adobe hat tatsächlich ein Büro für Forschung und Entwicklung in Deutschland. Das ist in Hamburg. Das ist dieses wunderschöne Gebäude direkt an der Elbe. Da sitzen wir und da wird tatsächlich entwickelt, nämlich Lightroom für mobile Geräte. Da wird Premiere Pro teilweise entwickelt, Audition fast vollständig und unsere ganze Cloud-Infrastruktur, also alles, was bei uns irgendwie über die Cloud geht, läuft wahrscheinlich auch mal durch Hamburger Code hindurch. Warum stehe ich hier heute und rede? Adobe hat vor 3-4 Jahren hat Adobe ein Projekt oder Programm vorgestellt, das nannte sich, nein, ich sage jetzt nicht Voco, es nannte sich Adobe Sensei. Und Adobe Sensei ist unser System, sage ich mal, für künstliche Intelligenz und Machine Learning und fast all diese neuen Technologien eigentlich unter einer Haube zusammen mit dem Ziel, Arbeitsabläufe für Kunden schneller zu machen, aber auch einfacher zu machen und besser zu machen. Und das Thema, was ich heute habe, nämlich Sprachsynthese, fällt hauptsächlich, glaube ich, unter die Begriffe besser und schneller, weil es geht ja nicht darum, einfach nur eine Stimme zu reproduzieren. Das kann man ja schon relativ gut, wenn wir uns Siri anhören, wenn wir uns irgendwie einen Google Home Assistenten anhören. Der spricht schon ganz nett, sondern das Thema ist ja heute, was wäre eigentlich, wenn wir eine Stimme perfekt oder nahezu perfekt imitieren können? Und können wir das schon? Und was brauchen wir dafür eigentlich? Und im einfachsten Fall könnte man sich vorstellen, wenn ich unendlich Sprachaufnahmen von jemand hätte in einem Audiobearbeitungsprogramm, kann ich ja auch einfach mit Copy und Paste alles irgendwie so zusammenkopieren, wie ich das möchte, dass jemand angeblich die Worte aneinandergereiht hätte. Und das geht ja theoretisch seit 20 Jahren. Also der Computer kommt dann ins Spiel, wenn ich das Ganze schneller machen will und automatisieren will und vielleicht sogar in Echtzeit machen möchte. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurückgegangen, wie funktioniert so eine Sprachsynthese eigentlich? Und da gibt es vier Verfahren, die ich so mal dominante Verfahren nennen würde. Es gibt natürlich auch immer irgendwelche Nebenabzweigungen, aber die vier Hauptverfahren sind einmal die sogenannte Formantensynthese. Das heißt, man versucht mit einem relativ künstlichen System eine Schwingung herzustellen. Es kann eine periodische Schwingung sein, es kann Rauschen sein, jagt das Ganze dann durch einen Filter durch, um Frequenzen zu erzeugen, die klingen wie menschliche Stimme. Es ist ein künstliches Modell. Man kennt das vielleicht von Odyssey 2001, Stanley Kubrick. Da gab es eine künstliche Stimmsynthese und das war eine Formantensynthese. Es klingt sehr künstlich, aber den Vorteil, dass es nicht wahnsinnig viele Daten oder Speicherplatz auf dem Rechner braucht und es läuft auch auf kleineren Rechnern ganz gut. Klingt aber nicht sehr echt. Also es ist nicht unbedingt der Weg, um eine perfekte Stimmsynthese zu machen. Die nächste Möglichkeit, die wir in dem Bereich haben, ist die sogenannte artikulatorische Synthese. Was macht man da? Man versucht den ganzen Stimmtrakt, den Vokaltrakt, den wir Menschen haben, also Stimmbänder, Rachen, Nasennebenhöhlen, alles, was irgendwo zur Erzeugung unserer Stimme gebraucht wird, physikalisch zu modulieren, zu simulieren und dann darüber eine Stimme zu erzeugen. Und rein in der Theorie ist das eine ganz tolle Idee. In der Praxis wird es nahezu nicht verwendet. Es gibt Proof of Concept dazu, also es gibt Ansätze, die mal gezeigt haben, ja, das könnte funktionieren, aber es ist viel zu viel Wissen darüber, wie das alles zusammenspielt, nötig, dass man dem Computer geben müsste oder dass man dieses Modell reinstecken müsste, als dass das in der Praxis wirklich verwendet werden könnte. Und dazu kommt noch, wenn ich damit eine beliebige Stimme imitieren wollte, müsste ich ja die genaue Anatomie dieses Menschen kennen. Und ich kann nicht einfach eine Kernspinaufnahme nehmen, in den Rechner reinstecken und sagen, ja, kling mal so wie der. Zumal selbst wenn ich das hätte, fehlt noch eine ganze Menge. Aber dazu komme ich gleich noch, was da eigentlich fehlt und was bei fast allen Modellen fehlt. Das dritte, und das ist eine Methode, die in der Praxis sehr häufig eingesetzt wird, das ist die konkatenative Synthese oder das Copy-and-Paste-Modell. Und das ist sehr ähnlich dem, was ich am Anfang beschrieben habe, nämlich ich könnte auch in einem Audio-Editor hergehen und könnte kleine Sprachsnippets, Phoneme, also Mini-Bestandteil eines Wortes, Phoneme, ganze Wörter, ganze Sätze zusammenschneiden und daraus eine neue Sprache machen. Damit kann ich natürlich, wenn ich genug Aufnahmen von jemand habe, ein sehr, sehr gutes Modell und eine sehr gute Sprachsynthese erzielen. Aber, jetzt kommt das Aber, einmal brauche ich tatsächlich sehr viel Sprachaufnahmen. Und da reden wir von mindestens 30, 40 Stunden für ein vernünftig klingendes Modell. Aber es ist eigentlich open-ended. Ich kann auch viele hundert Stunden nehmen. Ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass sie für die Sprachaufnahmen von Siri irgendwie 400-500 Stunden verwendet haben. Also man braucht unglaublich viel Daten, um es gut zu machen. Und trotzdem ist es sehr schwer, damit eine Prosodie zu synthesieren. Prosodie, Sprachmelodie. Also wie betone ich bestimmte Dinge im bestimmten Kontext manchmal ein bisschen anders? Wann mache ich Pausen? Wie mache ich diese Pausen? Wie setze ich die ein? Das ist sehr schwer, in dieses Modell reinzubringen. Und der Trick, wenn man das gut machen will, liegt eigentlich darin, wie organisiere ich meine Daten, wie baue ich meine Datenbanken auf, wie wähle ich aus, bei welchem Text, den ich eingebe und synthetisieren möchte, ich welche Phoneme und welche Worte aus meiner Datenbank ich zusammen kopiere. Weil da gibt es ja auch ganz andere Schwierigkeiten. Es gibt manche Worte, die werden gleich geschrieben, klingen aber völlig anders. Im Englischen ist das zum Beispiel das Wort read, was ein Read sein kann oder was ein Read sein kann, je nach Zeit. Ich brauche also auch ein Sprachmodell, was mir sagt, was für eine Bedeutung hat das Wort in dem Moment, wie muss es dann betont werden. Und ja, wie schon gesagt, ich brauche für jeden Sprecher eben eine ganze Menge Daten. Und wir sind ja 2018, also kann kein Vortrag ohne das auskommen, Deep Learning. Es gibt seit ein paar Jahren die Versuche, auch wieder mit Deep Learning das abzubilden. Das heißt, wenn wir einfach wahnsinnig viele Daten von Sprechern haben, können wir dann ein neuronales oder in dem Fall ein rekursives Netz, können wir das dazu bringen, dass es Sprache erzeugt und ein Modell hat, wie Sprache eigentlich funktioniert. Und Google oder viel eher DeepMind hat es vor ein paar Jahren sehr erfolgreich vorgestellt mit ihrem WaveNet. WaveNet ist ein Netz, was darauf trainiert werden kann, wie Töne oder wie Audio funktioniert und dann tatsächlich Sample für Sample neue Daten generiert. Das generiert rohe Audiodaten. Ist oder war im ersten Entwurf wahnsinnig aufwendig zu berechnen. Sprich, ich meine, dass für eine Sekunde Audiodaten eine Stunde Rechenzeit nötig war. Also nichts, was im praktischen Einsatz wirklich gut wäre. Ist aber inzwischen sehr viel schneller geworden. Die parallelisieren das massiv. Es gibt Ansätze, die das schneller machen. Also zurzeit ist das eine der erfolgversprechendsten Möglichkeiten, wie wir Sprache synthetisieren können. Aber auch das braucht eine ganze Menge Audiodaten. Ich habe ein Sample von denen mal mitgebracht, was ich fand sehr spannend und das hören wir uns mal kurz an.
Processes. There's a lot of work for cadence to be challenged, but the name could add Jeffy River. It's already been told here to be the Sonata, they. That came out on.
Okay. Hat irgendjemand eine Idee, welche Sprache das war? Niemand, das ist gut. Es ist keine Sprache. Das ist das. Der Ausgabe dieses Netzes, wenn man ihm keine Wörter als Constraints gibt, also als Anforderungen. Das Netz hat gelernt, wie Sprache funktioniert. Es hat in dem Moment keine Ahnung, wie Worte funktionieren. Es spricht einfach. Es spricht Rauschen. Und es funktioniert auch mit Musik. Die haben das Netz mit Klavieren zum Beispiel trainiert und danach spielt es Klavier. Es spielt keine bekannten Stücke oder Melodien, aber es spielt einfach Klavier vor sich hin. Natürlich gibt es da zusätzliche Eingaben in das Netz, das Worte eingibt und dann spricht es Worte und das auch relativ gut. Aber auch hier haben wir immer noch das Problem, dieses Netz kennt keinen großen Kontext. Es kann nicht über große Gedanken fassen oder gar eine schöne Prosodie da reinbringen. Das ist immer noch die große Schwierigkeit, wie bringen wir Sprachmelodie dahin. Aber das nur mal als Einführung zum Thema, wie funktioniert Sprachsynthese eigentlich und was sind da die Möglichkeiten. Wenn wir jetzt mal annehmen, wir wären schon einen Schritt weiter und wir hätten die versteckte Sprachsynthese. Und ich sage absichtlich, wir hätten, weil es wird noch dauern, bis wir da sind, wenn wir da hinkommen. Aber wenn wir sie hätten, was wäre denn möglich? Und eine Anwendung, die ich immer ganz nett finde, ist das Visivic Speech Editing. Und teilweise sind wir da schon. Zurzeit, wenn ich einen Podcast aufnehme, muss ich irgendwann einen Audioeditor, zumindest wenn es ein guter Podcast werden soll, muss ich irgendwann einen Audioeditor dran setzen und der fängt an zu schneiden. Der schneidet in den Audiodateien, der schneidet die Irms und Arms raus, der schneidet Passagen raus, der sagt vielleicht auch mal, ich arrangiere irgendwas um oder bitte den Sprecher, was nochmal neu einzusprechen, wenn irgendwo ein Kontext gefehlt hat. Das ist Aufwand und ich brauche eigentlich einen Experten, der das gut beherrscht. Was wäre denn, wenn ich den Text einfach erkennen könnte und danach einen Texteditor hätte. Weil eigentlich das reine Schneiden nicht viel anderes ist als eine Editierung des Inhalts. Ich könnte also auch den Text bearbeiten. Ich könnte aus diesem Text einfach Worte rauslöschen, die werden im Audio rausgelöscht. Ich könnte da umarrangieren, das wird im Audio umarrangiert. Und wenn wir die perfekte Sprachsynthese hätten, die auch die Prosodie und Wort- und Sprachmelodie dieses Sprechers einfängt, dann könnte ich da auch neue Sätze hinzufügen. Und ja, das ist auch manchmal vielleicht ein bisschen gefährlich, in Anführungszeichen, da komme ich nachher noch dazu, was man dagegen dann vielleicht tun könnte. Aber prinzipiell wäre das eine Wahnsinnsarbeitserleichterung für Leute, die mit Audiodaten, gesprochenen Audiodaten arbeiten. Ein anderer, wahrscheinlich relativ offensichtlicher Anwendungsfall, und ich habe leider nur dieses passende Stock-Image gefunden, ist in der Nachbearbeitung im Filmbereich oder auch im Dokumentationsbereich, da hat man eben oft seinen Sprecher in der Sprechkabine, der spricht sein Zeug ein. Das sind ganz, ganz eng getaktete Zeichen. Der spricht fertig und der geht raus. Dann ist er erstmal weg. Wenn ich danach feststelle, der hat sich irgendwo versprochen, den wieder reinzubeordern, nochmal was nachsprechen lassen, das ist ein großer finanzieller und zeitlicher Aufwand, den sich die Medienanstalten und Produktionsanstalten nicht unbedingt immer leisten wollen. Da wäre es sehr praktisch, wenn ich sagen würde, ich habe ein Sprachmodell, von dem ein Wort kann ich mal ersetzen und dafür brauche ich nicht unbedingt die perfekte Sprachmelodie. Das ist also durchaus ein Anwendungsfall, und dann sind alle glücklich, den man machen kann. Das dritte, und da wird es nicht mehr ganz so offensichtlich, ist der Editing Guide Track. Das wird heute schon benutzt für Dokumentationen. Manche Produktionshäuser machen das. Die haben ihren Sprecher am Anfang nicht vor Ort. Die nehmen dann ein Standard-Text-to-Speech-System, lassen eine Sprachspur erstellen, legen die zum Editieren erstmal drunter, weil sie sagen, den Text haben sie sowieso, und editieren jetzt die Bilder dazu, um halbwegs im richtigen Timing zu sein. Danach sagen sie, okay, jetzt lasse ich das nochmal von einem professionellen Sprecher sprechen. Der Nachteil davon ist, dass das Timing da natürlich nicht so nah an dem ist, was der richtige Sprecher dann macht. Wenn ich hier eine synthetisierte Sprachspur habe, einfach nur als Guide-Track, und die muss nicht 100% perfekt sein, die kann ein Rauschen haben, die kann auch ein paar Fehler haben, aber dann ist das tatsächlich auch eine ganz hilfreiche Sache. Nächster Anwendungsfall, Customized Voice Brandings. Wir kennen sie alle, diese wunderbaren Shoutouts.
Hi, this is Eric Clapton.
Hey, this is Sully from Godsmack.
Hello, this is Angus Young and
Brian Johnson of AC/DC.
Hi, this is Steven Tyler from Aerosmith.
Hi, I'm Tyson.
I'm Nick.
And we're the All American Rejects.
Hey, this is Chris Robinson, the guy with the big nose from the Black Crows.
Genau. Die kann man natürlich dann irgendwie einfacher customizen. Da muss nicht jeder sagen, hier ist Eric Clapton und ich bin gerade bei Radio Hamburg, ich bin gerade bei Radio Regenbogen, ich bin gerade bei, oh, was ist hier Radio? Bayern Radio. Rockantenne. Genau, diese Worte könnte man dann synthetisieren. Hoffentlich mit Einverständnis des entsprechenden Menschen, der das gesprochen hat. Aber da gibt es natürlich unendlich Anwendungsfälle von irgendwelchen Grußworten, von persönlichen Geburtstagsnachrichten. Ich hatte jetzt gerade, als ich den Vortrag vorbereitet habe, gelesen, es gibt einen Service, es ist eine App, die kann man sich aufs iPhone runterladen, wo man dann irgendwelche Celebrities dazu bitten kann, kurze Instagram-Shoutouts für einen zu machen. Kostet irgendwie 100 Euro pro Stück oder so, und dann hat man irgendwelche C-Stars, die einem Shoutouts machen. Auch nett. Und das Letzte, und das ist ein Anwendungsfall, der mir tatsächlich am Herzen liegt, weil ich den einfach spannend finde und ich hoffe, da kommen wir auch irgendwann ein gutes Stück weiter. Das ist das Computational Recording. Man spricht in letzter Zeit immer häufiger von Computational Photography. Das ist zum Beispiel das, was das iPhone macht, wenn ich mit meinem iPhone ein Foto mache und eine Spiegelreflexkamera simulieren kann. Und die Tiefenunschärfe wird vom iPhone einfach simuliert. Dann ist das ein Stück weit Computational Photography. Also ich versuche mit dem Computer meine Bilder besser zu machen, als es die Hardware eigentlich hergeben würde. Was Ähnliches müsste eigentlich mit einer Sprachsynthese, oder was heißt müsste, wenn wir eine Sprachsynthese haben, geht das auch mit Phone-Aufnahmen. Sprich, ich habe einen Redakteur, der irgendwo draußen auf dem Feld ist, der mit seinem iPhone eine Aufnahme macht und danach habe ich ja schon die Prosodie. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe bloß Rauschen hinten dran und ich habe ein furchtbares Mikrofon, was der verwendet hat. Wenn ich eine sehr gute Sprachsynthese habe, kann ich das verbinden und kann aus so einem billigen iPhone-Recording eine wunderbare Studioaufnahme machen. Nochmal deutlich gesagt, wir sind da nicht. Wir haben nicht irgendwo ein Tool, was wir nächsten Monat rausbringen, was das alles kann. Aber ich bin relativ überzeugt davon, dass wir da in den nächsten x Jahren, und ich lasse x einfach mal offen, hinkommen werden. Abschließend ein paar Worte zu dem Thema, weil die Fragen natürlich immer kommen. Was ist denn mit Fake News? Jeder redet von Fake News. Wenn wir Stimmen imitieren können, ist das doch ganz gefährlich. Ja, wenn wir die technischen Möglichkeiten weiter pushen, wird es immer ethische Fragen aufwerfen. Ich bin aber überzeugt, dass der positive Nutzen von so einer Technologie den negativen Nutzen überschatten wird. Und ich glaube auch, mit Photoshop haben wir diese Diskussion seit Jahren. Und ich hatte vorhin gesagt, wenn jemand was fälschen will, der kann das auch mit einem Audio-Editor. Einzelne Worte und Passagen zu fälschen, jemand in den Mund zu legen, das geht auch heute schon. Deswegen so eine Technologie zu verteufeln und sagen, das dürfen wir nie haben, ist, glaube ich, einfach der ganz falsche Weg. Trotzdem müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir dafür sorgen, dass das Vertrauen in die digitalen Medien weiter aufrechterhalten bleibt und nicht jeder in Zukunft sagt, die Aufnahme stimmt ja gar nicht. Das eine ist natürlich, wenn wir damit Sprechern arbeiten, wir brauchen Transparenz, wir brauchen klare Ankündigungen. Hier ist eine synthetisierte Stimme, sobald da irgendwas gesprochen wird, was niemand jemals gesprochen hat. Und das andere ist, wir haben eine ganze Menge technische Möglichkeiten. Das eine ist Watermarking. Man kann in jede Stimmsynthese Wasserzeichen einbauen, die schwierig zu entfernen sind, die aber nicht hörbar sind, wo wir nachträglich sehen würden, okay, das ist ein synthetisierter Teil. Das andere, es gibt Möglichkeiten, und wir haben gerade letztes Jahr ein Paper dazu rausgebracht, also Adobe, wie das bei Photoshop-Bildern geht. Menschen erkennen die Unterschiede nicht mehr, aber es gibt subtile Unterschiede und subtile Variationen in den statistischen Verteilungen des Rauschens in so einem Bild, und die können wir detektieren, und zwar sehr, sehr zuverlässig. Und was Ähnliches ist bei Audio auch relativ problemlos und auch relativ robust möglich. Also es ist nicht so, dass wir dem völlig machtlos ausgeliefert werden. Und damit komme ich zum Ende, sag vielen Dank. Wenn irgendwelche Fragen sind, kann ich die jetzt beantworten. Ich glaube, wir kommen nachher auch noch mal. Gerne.
Herzlichen Dank soweit.